Kunst macht alles mit mir. Kunst bereichert mein Leben. Kunst verändert meine Denkweise, meine Sichtweise. Am liebsten mag ich es, Kunst zu betrachten, die ich überhaupt nicht verstehe, weil ich mich am längsten damit auseinandersetzen muss und weil das mein Gehirn so in Wallung bringt, dass der ganze Tag einfach nur gut und innovativ laufen kann.
Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln.
Was passiert, wenn ein globaler Pharmakonzern eine über 100 Jahre alte Kunst- und Kulturtradition pflegt und ein ehemaliger Schauspieler, Radiomann und Finanzjournalist an ihrer Spitze steht? Dann wird aus dem Leiter Bayer Kultur plötzlich ein Chief Entertainment Officer und Kunst bekommt in einem Unternehmen mit rund 100.000 Mitarbeitenden eine erstaunlich lebendige Rolle.
Ihr habt richtig gehört. Mit dem Konzernriesen Bayer verbindet man spontan wahrscheinlich vieles. Chemie, Pharma, Forschung. Aber kaum jemand denkt an ein eigenes Theater, ein Festival und eine Kunstsammlung, die über ein Jahrhundert zurückreicht.
Aber es stimmt. Seit 1907-1908 betreibt das Unternehmen mit der Bayer Kultur ein eigenes Theater- und Konzerthaus, realisiert jährlich ein vielschichtiges Programm zwischen Klassik, Zeitgenössischem und Nachwuchsförderung und organisiert sogar ein eigenes Festival.
Die Bayer Collection, also die Kunstsammlung selbst, umfasst rund 6000 Werke und wird zunehmend strategisch, jung und experimentierfreudig weiterentwickelt.
In dieser Folge von Kunstblick treffen wir Thomas Helfrich, der seit 2015 die Kulturabteilung von Bayer leitet. Wir sprechen darüber, warum Kunst am Arbeitsplatz mehr sein kann als Dekoration und wie man eine Sammlung durch Zeiten von Homeoffice, New Work und digitalen Arbeitswelten steuert.
Außerdem erzählt uns Thomas Helfrich, wie ein Warhol plötzlich verschwinden kann, warum junge Kunst für Bayer spannender ist als große Namen, und wieso ihn besonders die Werke inspirieren, die er nicht versteht. Viel Vergnügen wünschen Sascha Worrich und Andreas Maurer.
Ich komme aus einer Familie, die sich sehr für Kunst interessiert hat. Bin eigentlich schon als Kind durch Museen gewandert und lustwandelt. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich noch zu einer Generation gehöre, die ohne Smartphone aufgewachsen ist und dementsprechend seine Ablenkung und visuelle Reizaufnahme über die Museen gesucht hat.
Gut, jetzt kann man sagen, man geht viel ins Museum als Kind, das machen ja einige, aber wo war für Sie die Entscheidung, dass Sie sagen, also Kunst, Kultur, das ist genau meins, weil unter Anführungszeichen, Sie hätten ja was anderes auch machen können.
Das ist richtig, nach dem Abitur bin ich so ein wenig rummeandert durch die Optionen, was man als Beruf machen kann und da ich schon sehr früh im Theater gespielt habe, sprach mich einer meiner Lehrer darauf an, dass er in der Zeitung gesehen hätte, dass es da Aufnahmemöglichkeiten gäbe an einer Schauspielschule, an der ich mich dann beworben habe. Und so kam ich dann zur Kunst, also auch so beruflich zur Kunst, indem ich dann im Schauspiel studiert habe in Ulm, dort meinen Abschluss gemacht habe und dann meine ersten Schritte am Theater gemacht habe.
Und dann ging es irgendwie weiter vom Theater direkt zur Bayer Collection oder wie kam das?
Na fast, also ich habe einen relativ langen Weg gemacht. Also ich bin vom Theater zum Radio, habe sehr, sehr lange als Nachrichtensprecher und Redakteur gearbeitet, war dann in den USA, habe dort Fernsehen gemacht und habe dort auch am Theater gespielt, an einem Musical-Theater und bin dann nach meiner Rückkehr nach Deutschland zunächst zu Bloomberg, habe dort Finanzfernsehen gemacht und sehr viel Finanzjournalismus und bin dann zur Deutschen Welle, bevor ich dann schließlich bei der Bayer AG gelandet bin. Habe dort zunächst den gesamten globalen Social-Media-Auftritt begleitet und dann ergab sich das Fenster und die Möglichkeit, die Kulturabteilung zu übernehmen. Und da habe ich mich auf meine Wurzeln zurückbesonnen und meinem Vorgesetzten damals gesagt, na wenn ich von was Ahnung habe, dann vielleicht doch eher von dem. Und wäre das nicht eine Möglichkeit für uns beide, eine Win-Win herzustellen? Und so gesehen bin ich dann 2015 bei der Bayer Kultur gelandet.
Die Bayer AG beschäftigt sich ja schon lange bevor Sie dort waren, kulturell seit 1907, glaube ich, steht auf der Homepage. 1908 kam das Erholungshaus, ein eigenes Theater- und Konzerthaus in Leverkusen dazu. Und ursprünglich sollte die Bayer AG kulturell sich engagieren, um die Lebensqualität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verbessern. Seit 2021, glaube ich, gibt es auch das Startfestival für Kulturbegeisterte. Was macht jetzt aber die Bayer Collection, beziehungsweise wie spielt die in die Lebensqualität der Mitarbeitenden eigentlich hinein?
Also nicht seit 1907, also seitdem sammeln wir auch schon Kunst, auch schon ein bisschen früher, weil der damalige Generaldirektor Karl Duisberg war ein ganz kunstversessener und kunstbegeisterter Mitglied der Berliner Sezession, hat sich mehrfach von Liebermann porträtieren lassen. Also man merkt, da gab es so eine ganz innere Motivation, sich auch mit Kunst auseinanderzusetzen, was aber relativ typisch ist auch für die Zeit, gerade bei den Industriellen. Heutzutage, wie die Bayer Collection und die gesamte Sammlung, die ja aus wesentlich mehr besteht als aus der Kernsammlung, denn wie diese die Mitarbeitenden inspirieren soll, das geschieht über eine Artothek. Das heißt, dort können die Mitarbeitenden hingehen, sich Bilder aussuchen, die dann anschließend in das Büro gebracht werden. So zumindest auch momentan noch die Lesart, die wir haben. Wir merken natürlich auch, dass sich die Zeiten verändern, wie wir Büros nutzen. Das heißt, es ist alles im Wandel, aber vom Grundsatz her sollen die Bilder auch immer im Umfeld der Mitarbeitenden zu sehen sein und dort auch für den gewissen Funken sorgen, der dann in der Arbeit auch zum Tragen kommt.
Da muss ich gleich reinhaken, weil wir kennen andere Firmensammlungen auch, die historisch gewachsen sind und die schon lange Kunst, Kultur für die Mitarbeitenden zur Verfügung stellen, wo sich die eben aus dem Depot etwas ins Zimmer hängen können, ins Büro. Gemäß dem Fall, jemand aus den 70er, 80er Jahren hat sich einen Liebermann aus der Bayer AG Collection geschnappt, der hängt jetzt ein paar Jährchen im Büro, er geht in Pension, plötzlich 10 Jahre später sucht man den Liebermann und keiner weiß, wo er ist. Kann so etwas passieren bei Bayer? Ihr habt ja doch einige 1000 Mitarbeiter, sage ich mal.
So ist das und sowas kann auch und sowas ist auch schon passiert, nicht mit einem Liebermann, sondern mit einem Warhol. Da waren wir auch erstmal ein wenig verdutzt. Zum Glück hat das nicht 10 Jahre gedauert, bis uns das aufgefallen ist, sondern relativ schnell. Aber natürlich kann so etwas immer wieder passieren und ich unterstelle ja nie böse Absicht, sondern wenn man 20, 25, 30 Jahre bei Bayer arbeitet, dann kann da schon der Eindruck entstehen, das war schon immer bei mir. Ich glaube, ich habe das damals auch mit ins Büro gebracht. Wir haben das dann auch relativ schnell geklärt, auch sehr freundschaftlich, so dass das ein Einzelfall geblieben ist. Aber natürlich, das ist auch nachvollziehbar, denn ich glaube, dass gerade diese Beziehung zu einem Kunstwerk dafür sorgt, dass das wirklich sehr, sehr eng am Herzen ist, des Mitarbeitenden und mehr als nur reine Dekoration. Und ich glaube, wenn das passiert, dann macht man auch bei dem Thema Kunst am Arbeitsplatz sehr, sehr viel richtig, dass man dafür sorgt, dass da eine tiefe Verbundenheit ist. Wir haben das in der Vergangenheit immer wieder auch festgestellt. Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder Benefits-Auktionen gemacht mit Kunstwerken, bei denen wir davon ausgegangen waren, das sind entweder Doubletten oder sie passen nicht ganz in die Sammlungsstrategie herein und haben in den vergangenen Jahren ja sehr, sehr viele Mitarbeiter auch das Unternehmen verlassen sehen aufgrund von verschiedenen Restrukturierungen. Und es gab immer wieder diesen Wunsch zu sagen, jetzt war ich 25 Jahre in dem Unternehmen, das Kunstwerk ist mit mir von Büro zu Büro gewandert. Besteht denn da die Möglichkeit, dass ich das nach dem Ausscheiden aus dem Unternehmen mit nach Hause nehmen kann? Das ist bei Unternehmen extremst kompliziert, weil wir alle ja wissen, es sind am Ende des Tages sind es für ein Unternehmen keine Kunstwerke, es sind Wirtschaftsgüter, weil sie werden als Assets angekauft, sehr, sehr unromantisch, aber na gut, so ist das eben. Und Wirtschaftsgüter an Einzelpersonen zu verkaufen, das sieht so eine Compliance nicht unbedingt vor und dementsprechend kamen wir damals auf die Idee zu sagen, wir machen eine Benefits-Auktion. Und es gibt, glaube ich, kaum eine bessere Art und sauberere Art, als Kunst zu veräußern oder auch Wirtschaftsgüter zu veräußern. Und ich habe ein Wirtschaftsgut, von dem ich von vornherein nicht weiß, zu welchem Preis ich es verkaufe. Und ich kenne von vornherein nicht den Käufer. Also es ist viel transparenter, geht es nicht. Dementsprechend sind wir diesen Weg gegangen und haben auch gemerkt, dass das sehr viel Anklang gefunden hat. Also dass sehr viele Mitarbeiter da sehr interessiert dran waren, dann das Kunstwerk, das sie auf dem Arbeitsplatz begleitet hat, mit nach Hause zu nehmen und so auch wiederum ein Stück der eigenen Geschichte zu Hause weiterhin zu haben.
Wenn ich da kurz nochmal fragen darf, Sie haben vorhin Strategie von der Sammlung erwähnt. Zwei Fragen. Das eine ist, wie würden Sie so den Kern der Sammlung beschreiben, beziehungsweise was sammelt die Bayer Collection? Und auf der anderen Seite, wie entscheidet man dann jetzt, welche Kunstwerke sozusagen wieder in so eine Charity-Auktion einfließen?
Also Sammlungsstrategie, also die Strategie, die wir in den jetzt vergangenen 4, 5 Jahren verfolgen, ist, sehr junge Kunst zu kaufen. Also keine Kunst, bei der große Namen eine Rolle spielen, sondern wirklich das, was frisch ist, was uns auch inspiriert, von dem wir auch glauben, dass es zu dem Unternehmen passt, das Unternehmen, das forscht, also das nicht versucht, sehr konservativ, sehr bewahrend unterwegs zu sein, sondern nach vorne drängt. Und ich glaube, da arbeiten wir mit sehr spannenden Künstlern zusammen, die uns auch da challengen. Grundsätzlich bei der Sammlung, die wir in den vergangenen Jahren gesehen haben und auch in den vergangenen Jahrzehnten, haben wir festgestellt, dass die Strategie doch immer eine sehr persönliche Strategie war. Natürlich sind solche Sammlungen immer sehr stark von Personen geprägt, die dafür verantwortlich sind und auch für das Umfeld, auch der Geschäftsführung. Wir hatten mit Sicherheit sehr viele Vorstände, Vorstandsgattinnen auch, die ein sehr persönliches Interesse hatten, auch persönliche Vorlieben hatten und danach ist auch gesammelt worden. Also da war die Strategie eher ein Ansammeln von Kunst und natürlich auch, wenn man eine Sammlung hat, die über 100 Jahre alt ist, sieht man verschiedenste Wendungen und Schwankungen. Also gerade in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg war die Ansammlung von klassischer Modern und Expressionismus sicherlich eine andere Motivation, als sie heute sehr wahrscheinlich wäre. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging es vor allen Dingen um Wiedergutmachung und auch um die verfemten Künstler irgendwo wieder zu rehabilitieren. Und das waren dann sehr viele Gründe, weshalb man dann gesagt hat, ich kaufe nach dem Krieg zum Beispiel ein Otto Dix. Das hatte weniger was mit einer klaren, ausgerichteten Strategie zu tun. So haben, glaube ich, auch meine Vorvorgänger kaum gehandelt, sondern da ging es um sehr Pragmatisches, sehr, sehr Konkretes, bei dem man gesagt hat, okay, den Künstler fördere ich jetzt. Oder gerade in Nordrhein-Westfalen, ein Emil Nolde, der quasi von Haustür zu Haustür gegangen ist nach dem Krieg, da hat man sehr schnell ein Bild gekauft und dann war das relativ egal, ob da eine Strategie dahinter stand oder nicht. In den vergangenen 10, 15 Jahren mit Sicherheit sind wir wesentlich stärker strategisch ausgerichtet, weil wir da auch versuchen, Sinn zu machen in eine Kollektion. Wir hatten das große Glück, dass wir im Anfang der 2000er eine Sammlung von einem Standort aus Pittsburgh bekamen, also die Sammlung Pittsburgh, die sehr gut strukturiert war. Also da hatte sich jemand sehr viel Mühe gemacht, auch drüber nachzudenken und witzigerweise in Pittsburgh eine große Sammlung an Kunstwerken aus dem Rheinland gekauft hatte. Ja, da war dann Gerhard Richter dabei, die Oehlenbrüder, Knöbel, also so alles, Kippenberger, also alles das, was man gerne haben möchte. Und das kam zu uns dann in die Kernsammlung rein und hat dann auch darum wieder so leicht einen anderen Schwenk reingebracht in das, was wir sammeln. Und da auch dann diese Kernsammlung, von der wir auch bis heute mal gesprochen haben, irgendwo geprägt hat. Aber das war keine organisch herbeigeführte Sammlung, sondern etwas, was dann eher durch Zufall dazu kam, dann natürlich wieder den handelnden Personen eine Form von Strategie aufgezwungen hat, bis wir uns vor 10 Jahren zusammengesetzt haben und gesagt haben, was wollen wir eigentlich wirklich mit dieser sehr diversen Sammlung, die um die 6000 Arbeiten umfasst. Und das wird dann sehr, sehr schwierig, weil da ist dann wirklich alles dabei, vom Kalenderblatt eben bis zu einem Gerhard Richter. Und das einigermaßen ordentlich ajour zu halten, ist halt extremst kompliziert. Und wie man das ganz, diesen Prozess vereinfacht, das war uns dann wichtig.
Und jetzt nochmal zur anderen Frage. Wie entscheidet man jetzt eben für die Charity-Auktion sozusagen, welche Werke da eingehen? Ich kann mir auch vorstellen, dass es dann eben gerade, wie Sie sagten, ne, da hängt auch eine gewisse persönliche Gefühle vielleicht dran von dem einen oder anderen, der das Bild lange Zeit eben an seinem Arbeitsplatz gesehen hat oder der es irgendwann vielleicht mit ausgesucht hat. Und dass man jetzt sagt, man trennt sich wieder von so einem Objekt. Wie geht man da vor?
Also bei der Benefiz-Auktion ist das relativ einfach, weil wir da in der Tat zunächst schauen auf die Doubletten. Und da haben Sie gerade bei Papierarbeiten einige. Gerade wenn Sie so eine lange Sammlung haben, da kommt es schon vor, dass man da quasi ein Dutzend billiger kauft. Die anderen Papiere, da haben wir natürlich auch einen Erfahrungswert. Also wenn wir sehen, da sind Bilder dabei, die seit 20 Jahren nicht ausgeliehen worden sind und wir sehen, da gibt es auch keinen Kunstmarkt für, dann sagen wir, ja, dann packen wir die in die Benefiz-Auktion. Also natürlich ist das etwas, wo wir immer schauen, hat es eine Chance am Markt oder hat es keine Chance am Markt? Das ist mit Sicherheit ein ganz wichtiges Kriterium, wenn man in die Benefiz-Auktion geht, denn wir werden ja mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir jetzt also ein großes Werk in die Benefiz-Auktion geben. Das ist natürlich immer die Hoffnung, die jeder hat, aber die wird dann am Ende des Tages im Alltag keinen Bestand haben. Dann natürlich das Thema, und da schauen wir dann eben auch drauf, die Rückmeldung, die wir bekommen von den Mitarbeitenden. Wenn es dann heißt, besteht die Möglichkeit, das zu kaufen? Und in der Tat ist das gar nicht mal so selten, dass diese Frage kommt. Und in der Vergangenheit, also bis vor 5 Jahren, wir haben ungefähr 5 Jahren damit angefangen, bis vor 5 Jahren mussten wir da immer vertrösten, mussten immer sagen, ja, es tut uns leid, aber es geht halt nicht, weil wir es einfach aus rechtlichen Gründen nicht machen dürfen. So, das sammelt sich auf Dauer dann auch an. Das sind dann auch Werke, die wir nochmal genau überprüfen. Ist das etwas, bei dem wir sagen, das können wir eine Benefiz-Auktion schaffen und reinpacken? Und da gab es auch durchaus schon mal das eine oder andere hochpreisigere Werk. Also eine Arbeit von Adolf Luther zum Beispiel, die auch schon mal in der Auktion war, die dann für über 30.000 Euro versteigert wurde. Das finde ich mal bei einer Benefiz-Auktion, bei der sonst so Papierarbeiten für um die 200, 300 Euro dabei sind, dann immer wieder so ein Ausreißer. Aber da es für einen guten Zweck ist, hat uns das sehr gefreut, dass wir da die Möglichkeit hatten, das anzubieten. Aber eben, um es da klar zu halten, also wir schauen, dass wir entweder Arbeiten haben, die verlangt angefragt werden oder bei denen wir sagen, es sind in Dubletten oder aber in der Tat, es passt halt nicht mehr rein. Also wenn wir Werke aus dem 70er-Jahre-Charme haben, bei denen wir beim besten Willen keinen Platz für finden würden, selbst wenn wir wollten, da werden wir uns mit Sicherheit eher davon trennen.
Anfang Juni haben Sie bei Van Hamm einen Teil der Bayer Collection versteigern lassen. 800 Lose, ich glaube, Gesamtvolumen von etwa 4,5 Millionen Euro wurde gerufen, unter anderem mit Warhol, Beckmann etc. Wer entscheidet aber, was kommt rein bzw. was kommt raus? Brauchen wir das noch in der Sammlung?
Da habe ich das große Privileg, dass ich das mit meinem Team entscheiden darf. Also da gibt es keine Instanz mehr darüber. Wir sind da immer so verblieben, dass wir gesagt haben, die Kunstexpertise ist in der Kulturabteilung. Das ist auch gut so, so wie andere die Pharmaexpertise in der Pharmaabteilung ist. Und ich glaube, da würde ich auch nicht versuchen reinzureden und zu sagen, aber seid ihr euch sicher, dass wir das so machen wollen, sondern das haben wir ganz klar getrennt. Natürlich in Absprache mit dem Vorstand. Also wir haben da vorher sehr große Strategie auch dort entwickelt, haben das mit dem Vorstandsvorsitzenden besprochen, der uns dann da ganz klar freie Hand gegeben hat und gesagt hat, ihr wisst am besten, wie wir da weiter vorgehen wollen und welche Bilder verkauft werden. Und so sind wir dann durch die gesamte Sammlung gegangen, gemeinsam auch mit dem Auktionshaus. Wir haben auch gesagt, ja, das macht so Sinn, dieses Bild macht Sinn und das ist auch gut und da haben wir eine gute Perspektive und haben das dann gemeinsam im Team entschieden.
Aber wenn Sie sagen, da gibt Ihnen freie Hand, gibt es dann einen Performance-Bericht, den Sie vorlegen müssen am Jahresende, wo man sagt, okay, wir haben 800 Lose verkauft um 4,5 Millionen Euro oder mehr, haben dafür aber 300 gekauft, Wertsteigerungspotenzial XY?
Nein, also der einzige Bericht, den wir machen, ist, wir haben verkauft und so viel eingenommen und dann sagt der Vorstandsvorsitzende, alles ist super. Also im besten Falle, und in dem Falle hat er es auch gesagt, dass das super ist. Wir sind da aber nicht unter irgendeinem Performance-Druck, dass wir dann jetzt im Äquivalent einkaufen müssen, weil ich auch glaube, dass das für uns so nicht funktionieren würde. Also wir würden nie sagen, okay, wir verkaufen jetzt hier an der Stelle und kaufen an der anderen Stelle, sondern das, was ich immer im Team bespreche, also die Kunst kommt im besten Falle immer zu uns und nicht wir zur Kunst. Also wenn wir jetzt sagen würden, oh, wir müssen aber unbedingt, also auf jeden Fall jetzt noch einen Julius von Bismarck morgen kaufen, bin ich mir nicht sicher, ob wir dann den besten Julius von Bismarck kaufen. Ja, sondern dann wird das so ein bisschen hektisch. Dann guckt man, ich glaube, das ist auch das, was in der Vergangenheit immer wieder mal passiert ist, dieses hektische Suchen. Und ich muss aber jetzt unbedingt das Bild haben oder ein Bild von diesem oder jenem Künstler oder der Künstlerin haben. Da achte ich dann weniger auf die Qualität und auf das, was ich eigentlich will und das, was mich wirklich intrinsisch auch antreibt, sondern ich würde dann sehr wahrscheinlich viel eher irgendwas kaufen und einen Kompromiss kaufen. Und der Kompromiss wäre aber nie das Beste für die Sammlung.
Wenn wir so einen Blick in die Zukunft werfen, gibt es für die Bayer Collection so eine Vision? Was stellen Sie sich vor, wohin sich die Bayer Collection in Zukunft entwickeln wird?
Da sind wir momentan selbst noch Suchende, weil es gibt ja einen Grund, weshalb wir verkauft haben. Das ist ja kein Selbstzweck oder weil wir irgendwie Geld brauchen würden oder weil wir damit das Unternehmen retten, wenn es in Schieflage gerät, weil dafür sind die Erlöse einfach dann doch zu niedrig, sondern wir stellen ja fest, und das gilt vor allem, muss das immer sehr klar sagen, das gilt für unser Unternehmen. Also ich will da nie pauschal für alle Unternehmen sprechen, aber wir merken bei uns, dass es schon sich verändernde Sichtweisen auf das Thema Kunst am Arbeitsplatz gibt. Und das hat zum einen damit zu tun, dass ein Großteil unserer Beschäftigten gar nicht mehr so häufig am Arbeitsplatz ist, weil sehr viele im Homeoffice sitzen und von dort aus arbeiten, sich mit Sicherheit dort ihre eigene Inspiration suchen, mit der sie dann arbeiten wollen. Zum anderen sehen wir, dass wir durch die New Office Konzepte, die es gerade bei uns hier in der Umgebung gibt, mit neuen Arbeitsplätzen, also Workplaces, bei denen ich gar keinen eigenen Schreibtisch mehr habe, sondern ins Großraumbüro komme, dass da ganz schnell aus 4 Wänden maximal noch eine Wand wird. Und bei dieser Wand kämpfe ich dann mit den Kollegen vom Employer Branding, die mit Ambient Branding also ganz tolle Arbeitswelten machen wollen, die vor allen Dingen nicht stören sollen oder sehr relativ ähnlich sind, also weniger auf den individualästhetischen Blick schauen. Und es sorgt natürlich dafür, dass ich mir die Frage stellen muss, okay, also wie viel Kunst kann ich da noch arbeiten? Was kann ich da noch handeln? Das heißt, ich muss mir ganz neue Hängekonzepte überlegen. Ich muss anders kuratieren. Das sorgt dafür, dass ich nicht unbedingt mehr Kunst brauche, sondern eher weniger, weil ich natürlich auch will, dass diese Kunst einen Impact auslöst. Und da müssen wir jetzt, glaube ich, jetzt uns auch die Zeit nehmen, auch nach dem großen Verkauf, dann nochmal genau reinzuschauen und nichts übers Knie zu brechen, sondern wirklich die bestmögliche Antwort für die jetzige Zeit zu finden. Bin mir da auch sehr sicher, dass in 5, 6, 7 Jahren mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin eine völlig andere Idee haben wird, weil wir da einfach merken, da verändern sich so viele Dinge auch in der Wahrnehmung, in der Perzeption auch von Kunst, dass ich noch gar nicht weiß, wo da die Reise hingeht, aber dieses offene Auge zu haben, zu sagen, okay, also lasst uns schauen, was können wir für den Moment jetzt, so wie die Arbeitswelten sind, wie können wir da am besten Kunst auch platzieren und auch wirklich dafür sorgen, dass das Kunst eine Wirkung entfaltet und nicht nur eine von uns gedachte, weil wir einfach so unheimlich gerne Kunst hängen, sondern wirklich etwas bewirken können. Und das ist so momentan eine Herausforderung, die wir haben. Da haben wir auch noch keine abschließende Lösung für, sondern ich glaube, das ist ein Prozess.
Thomas Helfrich, Chief Entertainment Officer, offizieller Leiter von Bayer Kultur, war unser heutiger Gesprächspartner in dieser Folge von Kunstblick.
Und wenn ihr einen Blick hinter die Kulissen werfen wollt, auf der Webseite von Bayer Kultur findet ihr das aktuelle Programm von Konzerten über Theater bis hin zu Workshops und Veranstaltungen im Bayer Erholungshaus. Und natürlich lohnt sich auch ein Blick auf die kontinuierlich wachsende Sammlung und die nächsten Aktivitäten rund um die Artothek.
Wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns auf Social Media folgt, uns ein Like dalasst oder die Folge weiterempfehlt. Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagen Sascha Worrich und Andreas Maurer.